Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament zur Betrachtung nehmen und schlagen dazu 1. Mose 43 auf. 1. Mose 43 und zwar Vers 14a. Da heißt es: Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin loslasse. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen heute in dieser uns geschenkten Stunde ein wenig das Wort Barmherzigkeit betrachten. In diesem verlesenen Abschnitt von 1. Mose 43, Vers 14a, kommt das Wort Barmherzigkeit wohl, wie ich meine, zum ersten Mal in der Heiligen Schrift vor. Im Hebräischen, da steht es im Plural. Das ist auch von Bedeutung. Und dort steht im Hebräischen Rahamin, was Mutterleib bedeutet. Danach sind Barmherzigkeiten Gottes Mutterleib. Punkt. Um das recht zu durchdenken, braucht man etwas Zeit dazu. Denn da schließen sich Türen auf. Der Vater Jakob im verlesenen Textkapitel hatte sich überwunden und ein Opfer gebracht. Welches Opfer denn? Er hatte ein großes Opfer gebracht, seinen Sohn Benjamin, der einzige, der übrigen Söhne von Rahel, welcher noch vorhanden war, den übrigen Söhnen Jakobs anzuvertrauen. Das war ein ganz großes Opfer. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich glaube es noch nicht mal. So wie ich mich kenne, hätte ich gesagt, ihr schert euch nach Ägypten und holt den wieder raus. Weil die Hungersnot hart war, mussten sie in Ägypten Getreide kaufen, solches zu ihrer eigenen Lebenserhaltung. Der harte und zugleich liebende Menschenerhalter, Josef in 1. Mose 45, Vers 5, ein Bild von unserem Herrn Jesus, hatte den Simeon in Ägypten zurückgelassen. Da sagt, für den nächsten Einkauf von Getreide der Jakob und Gott der Allmächtige gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne. Jakob, der Stammvater Israel, beruft sich auf die Barmherzigkeit des harten Mannes. Welcher ist sein Sohn Josef? Das sind Lebensführungen, Geschwister. Wir werden staunen, wenn wir einmal in der Herrlichkeit sein werden, die wir unser Leben ganz bewusst Christus übergeben haben, welche Zusammenhänge hier auf dieser Erde sich vollzogen, um das Werk der Erlösung und der Rettung durch unseren Gott an jeder einzelnen Seele zu vollziehen, und welche Zusammenhänge damit verbunden waren. Wir kommen jetzt zur Frage, was ist Barmherzigkeit? Das müssen wir genau wissen. Der Duden in der Worterklärung sagt, es ist eine Einsmachung mit einem armen Herzen. Ich glaube, wir verstehen. Das ist Barmherzigkeit. Das ist mit anderen Worten, Gott möchte das Herz des harten Mannes zu den Herzen der Söhne Jakobs herablassend vereinigen. Das ist hier die angesprochene Barmherzigkeit, mit der wir zu tun haben. Unter den Gläubigen heute wird oft Barmherzigkeit und Gnade als eine gleiche Sache hingestellt, die es aber nicht ist. Obgleich die Bibel beide Begriffe trennt. Daher sollten wir im Umgang mit dem Worte des Herrn uns eine scharfe und exakte Ausdrucksweise aneignen, wie das in der Heiligen Schrift eben auch zu finden ist. Wir kommen jetzt zu zwei Merksätzen, die wir uns nach Möglichkeit gut und tief einprägen wollen. Wir merken uns, Barmherzigkeit ist Herablassung Gottes. Sie kann, aber sie muss nicht Vergebung beinhalten. Barmherzig ist Gott vom Grundsatz her gegen alle, auch gegen die Verlorenen. Gnade. Gnade ist Herablassung Gottes, sie ist aber immer mit Vergebung verbunden. Gott ist gnädig, aber nicht grundsätzlich. Das sind die beiden Unterschiede zwischen Barmherzigkeit und gnädig. Zwar hat sowohl die Barmherzigkeit als auch die Gnade ihren Urgrund herkömmlich in der Liebe Gottes. Dort sind die Ausgangspunkte beider. Aber um die Gnade Gottes wirksam werden zu lassen, muss zuerst ein Gnadenopfer da sein. Tja. Und das waren niemals, niemals die Tieropfer des Alten Testaments. Denn durch die Tieropfer gab es keine Gnade. Darum stehen sich Gesetz, Altes Testament, und Gnade, Neues Testament, entgegen, und das nicht gering. So dass wir in der Zeit des Neuen Testaments durch den Brief Pauli im Galater Kapitel 3 lesen, wie der Apostel vom Fluch des Gesetzes redet, weil keine Gnade drin war. Denn nur durch Gnade konnten wir überhaupt die Rettung empfangen und erhalten. Alles andere nützte uns letztlich nichts. In der Konkordanz der Elberfelder finden wir nur ganz wenige Bibelstellen von Gnade im Alten Testament. Und ganze Spalten im Neuen Testament von Gnade. Vom Grundsatz her ist also Gott mit allen Menschen barmherzig. Aber mit den Seinen ist er gnädig. Wir werden es gleich noch von dir. Denn er ist ein Erhalter aller Menschen. Das ist Barmherzigkeit. Besonders der Gläubigen aber drückt Gnade aus. Weil wir durch die Gnade, und zwar ewiges Leben haben und nicht die Verlorenen. Eigentlich muss das jeder unterscheiden und erkennen können. Wären Barmherzigkeit und Gnade dieselben Dinge, hätten die Briefschreiber auch nicht diese getrennt aufgeführt. 1. Timotheus 1, Vers 2: Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott. Der Apostel sagt das nicht zweimal hintereinander. Wie auch 2. Timotheus 1, 2 oder Hebräer 4, 16 und 2. Johannes 3. Wir blicken jetzt ins Alte Testament hinein, um durch das Alte Testament über die Dinge der Barmherzigkeit Unterweisung zu empfangen. Wovon Barmherzigkeit und Gnade oder barmherzig und gnädig geredet wird. Ich denke hier an 2. Samuel, müssen Sie jetzt nicht aufschlagen, 2. Samuel 24, Vers 14. Der David hat gesündigt, verbotenerweise die Kämpfer Israels zu zählen. Der Prophet Gad kommt und hält ihm 3 Möglichkeiten der Gerechtigkeit Gottes vor. Das Schlussexempel lautet oder verläuft dahin, dass er, der David, sagt: Lass mich nur nicht Gott in die Hände der Menschen fallen. Und zwar deshalb nicht, weil, sagt er wörtlich, bei Gott Erbarmen ist. Er sagt nicht Gnade. Erbarmen ist Barmherzigkeit. Die Herablassung zu einem armen Herzen wird hier ausgedrückt. Doch beziehen sich beide Eigenschaften, barmherzig und gnädig, auf den großen Gott selbst, der dort beschrieben wird, und nicht auf die Umstände zu den damaligen Gläubigen. Wir machen eine ganz kleine Bibelarbeit in dieser Verkündigung hinein, damit wir Licht bekommen über die Zusammenhänge der Heiligen Schrift. 2. Mose 33. 2. Mose 33. Und da lesen wir den Vers 18. Da sagt Mose zu Jehova: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen uns diesen Vers ein wenig jetzt in dieser Verkündigung wenigstens einprägen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen, weshalb er das sagt. Aber hier ist noch zu erwähnen, dass die Heilige Schrift Herrlichkeit und Angesicht Gottes gleichstellt. In der Heiligen Schrift, an etlichen Stellen. Darum in 2. Mose 33, Vers 20, wo er Gott antwortet und sagt, du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen. Und jetzt kommt's. Denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Auch diesen Satz wollen wir uns inhaltlich merken. Dazwischen in Vers 19 sagt Gott, er, Gott, will den Namen Jehovas vor Mose ausrufen. Und fügt hinzu, und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. So, und jetzt hören wir gut zu. Zuerst verweist Gott den Mose dahin, Gnade und Barmherzigkeit an Jehova zu sehen. Und nicht wie Mose wollte, sein Angesicht, seine Herrlichkeit zu schauen. Denn das Neue Testament belehrt uns, dass wir ihn sehen werden. Eingegrenzt, aber nur dann, wenn wir ihm gleich sein werden. Und das war Mose, oder hier war Mose dem Herrn nicht gleich. Er war im Fleisch. Denn das kann nur in einem Herrlichkeitsleib unsererseits geschehen, den wir aber noch gar nicht haben, aber mit hundertprozentiger Gewissheit und Sicherheit wir ihn empfangen, alle, die errettet sind. Deswegen kann ein Mensch im Fleische Gott nicht sehen und leben, weil Fleisch mit Sünde verbunden ist. Und wenn wir beim Herrn sind, haben wir das Fleisch abgelegt und haben durch Auferstehung oder Verwandlung einen Herrlichkeitsleib empfangen aus dem alten Leib der Sünde und des Fleisches heraus. In Vers 22 redet Gott von einer Felsenkluft. Es geht ja immer weiter. Hier liegt ein Hinweis auf den Felsen Christus. Wie der Überrest der 144.000, wir müssen es jetzt nicht aufschlagen, wir können es aber, wenn wir es wollen, in Jesaja 2, Vers 10, aussagt, verkrieche dich in die Felsen und verbirg dich im Staube vor dem Schrecken Jehovas. Und im nächsten Vers 11 ist vom Ende der 70. Jahrwoche geredet, denn da ist der erwähnte Tag Jehovas. So, jetzt redet aber Gott immer weiter in Kapitel 2. Mose 34, Vers 1 zu Mose und sagt, haue dir zwei steinerne Tafeln aus, wie die ersten. Ja, bleibt denn Gott nicht beim Thema? Meinen wir, dass Gott Probleme hätte mit dem Mose? Absolut nicht. Wieso fängt er jetzt von den steinernen Tafeln an? In dieser so wichtigen Frage wechselt Gott und sagt im Thema, hau dir zwei steinernen Tafeln aus, wie die ersten. Wir wissen, dass die ersten Tafeln den ersten Bund betreffen. Welcher erste Bund zerbrach, sowohl wie auch die Tafeln als der Bund selbst. Darum hier die zweiten Tafeln oder der zweite Bund, der auch der neue Bund sein wird nach Jeremia 31, Vers 31. Aus dieser Mitteilung wollen wir gleichzeitig erkennen, dass der Wunsch, Gottes Helligkeit oder Gottes Angesicht zu sehen, mit dem zweiten oder neuen Bund, den zweiten Tafeln, in Verbindung steht. Der Herabstieg Jehovas in der Wolke nach 2. Mose 34, Vers 5 bedeutet das Kommen des Gottessohnes. Da wurde im nächsten Vers 6 von Jehova der Name Gottes ausgerufen, in dem, jetzt müssen wir aufpassen, in dem Jehova an Mose vorüberging. Das heißt, sein zweiter kommender Bund geht an dem Gesetz Mose des ersten Bundes vorüber. Der erste Bund hat nicht zum Inhalt, das Angesicht und die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Darum an Mose vorüber. Ach, da sind noch Belehrungen drin, aber wir müssen weitermachen. Der Ausruf lautet, Jehova, Jehova, Gott, barmherzig und gnädig und so weiter. Die Offenbarung der Liebe Gottes zu Menschen ist Barmherzigkeit zur Zeit des Alten und Ersten Bundes und Gnade zur Zeit des Neuen und Zweiten Bundes. Wie wir aus all dem Gesagten nun auch ersehen, hat die vordergründige Anwendung der Barmherzigkeit im Alten Testament, weil die Wirkung der göttlichen Gnade erst nach Golgatha überhaupt sein konnte. Dennoch wirkt auch heute noch in der Zeit der Gnade die Barmherzigkeit. Und zwar sowohl an uns als auch an anderen. Denn sie kommt gleich der Gnade aus dem Urgrund der Liebe Gottes nach Epheser 2, Vers 4. Während wir durch die Gnade errettet wurden, sind wir durch die Barmherzigkeit wiedergezeugt worden. Sagt 1. Petrus 1, 3. Und jetzt geben wir Acht, da steht der Vater. In der Zeugung steht der Vater im Himmel. In der Wiederzeugung der neuen Schöpfung, der neuen Geburt in Christus. Ebenso ist seine Barmherzigkeit, dass wir zur Waschung der Wiedergeburt gelangen, Titus 3, Vers 5, mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Geschwister, das sind keine Zufälligkeiten. Also die Zeugung durch den Vater, die Geburt durch den Heiligen Geist. Dann kommen wir gleich zu Christus. Dann haben wir die trinitäre Seite. Bevor wir da hereinziehen, noch ein Hinweis, dass es in 1. Mose 1 zu Anfang um eine Geburt geht, nämlich die Geburt einer Umschöpfung einer neuen Erde, in der der Geist zuerst erwähnt ist. Er schwebte über den Wassern. Das hängt mit der Geburt der neuen, der Schöpfungserneuerung zusammen. Weil die Priorität unserer Erlösung in der Errettung durch Gnade unseres Herrn liegt, ja, sehen wir die sekundäre Seite in der Barmherzigkeit von Zeugung und Wiedergeburt mit dem Vater und dem Heiligen Geist verbunden. Dann ist uns verständlich, wie uns durch das Kreuz Christi wir mit der Gnade verbunden wurden. Denn in Johannes 1, Vers 17 heißt es, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ist alles ganz klar. Wir brauchen uns eigentlich nur in dieser Klarheit des Wortes zu bewegen. Damit ist die trinitäre Seite Gottes hier geschlossen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und der Sohn. An dieser Stelle ist uns aber auch klar, dass die Gnade vor der Zeit Jesu Christi nicht in der Weise überhaupt aktiv werden konnte. Es war gar nicht möglich. Und das deckt sich auch wieder mit der Bibelstelle in Epheser 1, Vers 13, wo wir zuerst umgekehrt zum Glauben kommen, was Christus betrifft, und dann erst versiegelt werden, aber das zum Glauben kommen nur sein konnte, wenn der Vater einen solchen zieht, zum Sohne zieht, wie geschrieben steht. Und dieses Versiegeltwerden ist mit dem Heiligen Geist verbunden, wie die Bibel dort sagt. So liegt beim Glauben nach Römer 3, Vers 24, wo es heißt, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, nicht durch unsere Gnade. Das dürfte auch klar sein. Und in Hebräer 10, Vers 28 heißt es, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit, nicht ohne Gnade, denn die sind alle ohne Gnade gestorben. Die Gnade wurde ihnen erst zuteil, als das vollkommene Opfer Lamm Christi am Kreuz geschlachtet war. Da empfingen solche, die unter der Barmherzigkeit entschliefen, dann auch die Gnade durch unseren Herrn. Das will uns doch sagen, dass im Alten Testament die Barmherzigkeit galt. Ich meine schon. Welche bis zur Offenbarung Jesu Christi an die Gnade anschloss. Dort war die Kupplungsstelle. Golgatha. Wer das Gesetz, soweit es möglich war, hielt, denn vom Grundsatz her konnte es ja keiner halten, aber soweit es möglich war, konnte die alttestamentliche Barmherzigkeit in dem Bereich der Gnade Jesu mittels seines Opfers als wahres Lamm eingegliedert werden. Und das sind die alttestamentlich Erretteten. Sie sind, was die Ewigkeit betrifft, in das Heil des Lammes eingegliedert worden. Das vollkommene Lamm konnte die Alttestamentler an dieser Stelle mit der Ewigkeit verbinden. Die Tieropfer galten nur für die Zeitlichkeit. Ich glaube, bis hierher haben wir das schon verstehen können. Wir gehen jetzt in das Persönliche. Barmherzigkeit erwartet der Herr im Umgang des einen mit dem anderen. Wer das nicht tut, liegt außerhalb der Gemeinschaft Gottes. Tja, wir werden es gleich sehen. Darum finden wir sie insbesondere in der Bergpredigt Jesu von Matthäus 5, Vers 7. Wie sie insbesondere oder wie sie uns ja auch bekannt ist. Dort wird die Glückseligkeit über die Barmherzigkeit ausgerufen. Die Glückseligkeit über die Barmherzigkeit. Der Herr erwartet in der Zeit der Barmherzigkeit untereinander oder diese Barmherzigkeit untereinander in Verbund mit dem Evangelium auch der Gnade. Sowohl des Reiches, des Sohnes, seiner Liebe, das ist Gnade. Wie natürlich auch in der Übergangszeit, als das Evangelium des Königreiches verkündigt wurde. Wer in der Gesinnung Jesu, der Bergpredigt, sich also verhält, ihm oder ihnen ist die Glückseligkeit zugesagt. Und der Herr ist, er erklärt diese Zusage so, dass die Täter der Barmherzigkeit, nicht die anderen, die Täter der Barmherzigkeit von Gott die Barmherzigkeit erlangen. Wer sich außerhalb der Barmherzigkeit verhält, wird von Gott seinen Verlust an Barmherzigkeit erfahren. Darum hat auch für uns die Barmherzigkeit eine haushohe Bedeutung. Und nicht nur ein kleines Häuschen, sondern wir sagen hier schon Hochhaus. Um im Vorbilde Jesu zu leben, ehrt es den Herrn, wenn auch wir untereinander und gegenüber der Welt Barmherzigkeit üben. Die Bibel redet die Barmherzigkeit auch noch mit anderen Ausdrücken an, zum Beispiel Gelindigkeit. Sollen wir allen Menschen kund werden, auch gegenüber denen, die draußen sind und so weiter. Die größte Barmherzigkeit der Welt gegenüber ist, wenn wir ihnen das Evangelium der Rettung sagen oder bringen, mündlich oder schriftlich. Aber im Umgang mit den Erretteten sollten wir in der Barmherzigkeit die Liebe des Herrn dem Nächsten zukommen lassen.
und nur so und nicht anders und nur so verherrlichen wir Gott. Geschwister, dass es heute in dieser Welt so kunterbunt zugeht, sicherlich sind die letzten Tage unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn, hängt mit dieser Barmherzigkeit auch zusammen. Denn würden alle Kinder Gottes in der Barmherzigkeit Christi befehlsweise und empfohlener Weise vom Herrn wandeln, würde es in dieser Welt anders aussehen. Ich sage das. Es würde anders aussehen. Denn der Zustand der Härte ist ein Geschenk Satans, in der sich nicht allein die verlorene Welt, sondern auch Errettete bewegen. Unserem Herrn geht es bei dieser ganzen Proklamation der Barmherzigkeit darum, sein Wesen in unsere Nachahmerschaft zu bringen. Wie wollen wir denn Christus darstellen, wenn wir das Gegenteil leben? Kann uns doch niemand erzählen, dass dann Christus dargestellt würde. Wer das richtig mit dem Herzen erfasst hat, bringt Gott viel Ehre. Und weil sich die Barmherzigkeit wieder das Gesetz rühmt, Jakobus 2,13, was das für Aussagen sind, die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gesetz und über das Gesetz, war der Urgrund im Alten Testament die Barmherzigkeit als Quelle der Liebe Gottes höher in den Augen unseres Herrn als das Gesetz selbst. Und wie streng in der Gesetzeszeit Gott die Gesetzesübertreter behandelt hat, das lesen wir. Aber noch höher galt vor Gott die Barmherzigkeit. Das muss ausgerechnet der Jakobus sagen, nicht der Paulus. Alles ist Wort Gottes, was im Neuen Testament geschrieben steht. Dieser Halb vermochte der Herr bereits in Hosea 6, Vers 6 durch den Propheten zu sagen, denn an Frömmigkeit habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfer. Schlachtopfer waren ein Teil des Gesetzes, aber an Frömmigkeit, an Gottes Willen in Wohlgefallen, hat Gott noch weit mehr Wert gelegt als auf das Gesetz, mit all den Schlachtopfern. Der Dienst im Alten Testament war hart. Da wurden die Israeliten veranlasst, den Unschuldigen zu verurteilen. Deshalb die Worte des Propheten Hosea, sie werden vom Herrn in Matthäus 12, Vers 7 wiederholt. Zitiert, wo es heißt, wenn ihr aber erkannt hättet, sagt der Herr Jesus, was es ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Also standen die Verurteiler nicht in der Beziehung der Barmherzigkeit vor Gott, sondern sie werden ein hartes Urteil von Gott empfangen. Darum sucht Gott heute noch jene, die andere nicht verurteilen. Denn verurteilende Menschen erhalten ein hartes Urteil Gottes. So sagt jedenfalls das Neue Testament. Wer es nun besser wissen will wie Gott, der soll sich mit Gott in dieser Frage auseinandersetzen. Wie es aber auch der Herr in Lukas 6, Vers 37 sagt, verurteilet nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Darum zeigt Gott seinen Weg zu gehen, der da lautet, Doppelpunkt, Barmherzigkeit. Denn wer Barmherzigkeit übt, der soll von Gott mit großer Barmherzigkeit bedacht werden. So sagt es auch Jakobus in diesem Kapitel 2,13 weiter, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein. Den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Geschwister, wir stehen schon in einer riesigen Verantwortung betreffs unseres Wandels. Da kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, naja, wir sind allzu mal Sünder oder alle, die da mit ihren Sünden zu Christus gekommen sind, sind errettet. Das sind schon Tatsachen. Aber das hebt doch hier Gottes Wort nicht auf. Nur barmherzige Menschen haben die Zusage, die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. Wie wir das auch in Matthäus 7, Vers 2 lesen. Ich will es ruhig lesen, dass wir es wissen. Matthäus 7, Vers 2. Da heißt es, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Es war schon gesagt worden, dass der Charakter der Bergpredigt sowohl auf das Königreich als auch auf die Zeit der Gnade die Anwendung hat. Nicht, dass jemand sagt, naja, das war noch vor Golgatha. Natürlich war es vor Golgatha. Aber da redet der Herr über die Barmherzigkeit, die auch heute noch gewaltige Bedeutung hat. Und wenn wir gerade dabei sind, weil die Barmherzigkeit als Wesenszug Gottes Lohn empfängt, darum geht's ja gerade. Darum wird auch über den Richterstuhl Christi gesagt. Nämlich dort geht's auch über Lohn. Auf das ein jeder empfange, Punkt, 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 es sei Gutes oder, dann kommt's, oder Böses. Manche haben das letzte Teil weggelassen. Das steht uns aber nicht zu, etwas vom Wort Gottes wegzunehmen. Gott in seiner Liebe hat uns die Gnade gegeben und wir wollen nicht barmherzig zueinander sein. Wollen wir das? Wir wollen es nur dann, wenn wir es auch tun und sind. Sonst nicht. Sonst haben wir heute auf die Knie zu gehen. Den Herrn um die Vergebung fehlender Barmherzigkeitsausübung zu bitten, damit erstmal die alte Vergebung, Seite vergeben wird. Und dann den Herrn zu bitten, Herr Jesus, wirke in mir Vergebung. Und durch die Vergebung etwas Neues, dass ich jetzt Barmherzigkeit üben kann. Nicht, dass wir ein Recht hätten, vom anderen Barmherzigkeit zu fordern. Das steht uns überhaupt nicht zu. Das sind urpersönliche Dinge des einen zu dem lebendigen Gott. Und umgekehrt. Denken wir zum Schluss an das siebente Himmelreichsgleichnis von Matthäus 18. Vers 23 bis 35, wo von solchen Dingen geredet wird. Der Knecht mit 10.000 Talenten, bald 76 Millionen, wird die ganze Schuld vergeben und seinen Nächsten, den er dann trifft, als er frei war, den würgt er schon am Hals, dass er blau wird, wegen 74 Mark 60. Es ging nur um 100 Denare, wollte er ihn ins Gefängnis überliefern.
Geschwister, das ist Unbarmherzigkeit in höchster Art. Und der Herr möchte uns heute klar machen, welchen Stand wir als Kinder des Lichts einzunehmen haben, für welche der Herr in des Himmels Herrlichkeit seinen großen Lohn bereitet hat, dass wir ihn auch empfangen möchten. Amen.